Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir fahren fort in unserer Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer und kommen heute zu Kapitel 5, Verse 6 bis 11. Ich lese uns Römer 5, Verse 6 bis 11. Hört das Wort des Herrn. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, wir preisen dich für dein Wort und wir bitten, dass du uns das Verständnis aufschließt, dass wir verstehen, was du sagst und dass wir es im Glauben erfassen und dass dein Wort uns heiligt und du alle Ehre hast. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Nehmt gern Platz. Jetzt liegt es schon ein paar Wochen zurück, dass wir uns zuletzt mit dem Römerbrief beschäftigt haben. Deshalb wollen wir uns kurz in Erinnerung rufen, an welcher Stelle der Argumentation wir gerade stehen. In den ersten Versen dieses fünften Kapitels hatte der Apostel Paulus gezeigt, welche Segnungen wir haben, wir, die wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben an Christus Jesus. Wir haben durch Christus Frieden mit Gott. Wir stehen durch Christus in der Gnade, zu der er uns den Zugang erworben hat. Und wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, unserer bevorstehenden Verherrlichung. Aber das ist noch nicht alles. Wir rühmen uns sogar der Bedrängnisse. Christen haben Bedrängnis in dieser Welt. Verschiedenste Arten von Bedrängnissen. Krankheit und Schmerz und Traurigkeit und Not. Die eigene Sünde. Denn es heißt, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Aber wir rühmen uns dieser Bedrängnisse. Nicht, weil wir an sich gefallen hätten an Bedrängnis, sondern weil wir etwas wissen. Nämlich, dass Bedrängnis bei uns etwas bewirkt. Ja, dass sie eine ganze Kette von Wirkungen in Gang setzt. Da hieß es, ab Vers 3, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Bedrängnis bewirkt in den Gläubigen, also Ausharren. Dies wiederum bewirkt Bewährung. Und diese Bewährung bewirkt Hoffnung. Und diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Warum? Weiter Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wir wissen, dass unsere Hoffnung uns nicht enttäuschen wird, weil Gott uns liebt. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben und durch ihn hat er seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Und weil wir von Gott geliebt sind, werden wir nicht zu Schanden werden. Denn Gott lässt nicht zu, dass die, die er liebt, zu Schanden werden durch Bedrängnisse, sondern er gebraucht die Bedrängnisse zu unserem Guten. Nämlich, dass wir lernen, auszuharren. Und dass wir uns bewähren und dass wir letztendlich verherrlicht werden. dass wir die Herrlichkeit Gottes erben. So sind also Bedrängnisse für uns, die wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so sind Bedrängnisse für uns sogar ein Beweis dafür, dass wir von Gott geliebt sind, denn er züchtigt und heiligt uns durch sie. Und deshalb rühmen wir uns der Bedrängnis. Aber wir haben nur Grund, uns der Bedrängnis zu rühmen, weil Gott uns liebt, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Nur deshalb können wir des Heils gewiss bleiben, auch wenn Gott uns durch Leiden führt. Wären wir nicht von Gott geliebt, so wären die Bedrängnisse nur ein Vorgeschmack auf den Zorn Gottes, der einst ausgegossen wird auf alle Gottlosen. Und diese Liebe Gottes zu uns, den Gläubigen, diese Liebe wird Paulus nun in den folgenden Versen näher erläutern. Es geht also um die Liebe Gottes. Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Paulus beginnt diesen Vers mit dem Wort denn. Das heißt, er leitet jetzt die Begründung ein, warum wir der bleibenden Liebe Gottes und damit des ewigen Heils gewiss sein können, auch wenn Gott uns in Bedrängnis kommen lässt. Hier ist also die Begründung. Noch einmal, Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Das ist der große Beweis der Liebe Gottes, dass Christus starb. Wann immer du dich fragst, ob Gott dich liebt, schau zum Kreuz von Golgatha, wo Christus starb. Da siehst du die Liebe Gottes. Da hat er bewiesen, dass er dich liebt. Die Schrift lehrt uns das immer und immer wieder. So heißt es in der ganz bekannten Stelle in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben für uns. Er hat ihn gegeben in den Tod, ja, den Tod am Kreuz. Welchen größeren Liebesbeweis könnte es geben, als dass Gott seinen einzigen Sohn hingibt in den Tod? Was hätte er sonst tun können, um seine Liebe zu beweisen? Was wäre ein größerer Beweis gewesen? Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 3, Vers 16, hieran haben wir die Liebe erkannt, die Liebe Gottes nämlich, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Wenn jemand sein Leben hingibt für dich, willst du dann noch ernsthaft zweifeln an seiner Liebe? Willst du grübeln, ach, ob er mich wirklich geliebt hat? Ja, selbstverständlich. Er hat seine Liebe bewiesen mit dem größten Liebesbeweis. Er hat seine Liebe versiegelt mit seinem eigenen Blut. Wie könnte man diese Liebe nicht erkennen oder daran zweifeln wollen? Christus selbst sagt in Johannes 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Wie groß die Liebe Gottes, wie groß die Liebe Christi. Es ist die größte Liebe. Aber wir wollen das noch besser verstehen und deshalb zeigt uns der Apostel Paulus jetzt, für wen Jesus gestorben ist. Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Christus ist gestorben, als wir noch kraftlos waren, heißt es hier. Und kraftlos, das meint nicht, dass wir einfach schwach und bemitleidenswert waren, aber ansonsten liebenswürdige Menschen, über die man sich vielleicht gerne erbarmt. Nein, es meint, dass wir völlig unfähig und völlig unwillig waren, irgendetwas Gutes zu tun. Wir hatten keinerlei Kraft in uns, zu tun, was Gott gefällt. Wie es dann ja auch weiter heißt, dass Christus für Gottlose gestorben ist. Das ist der Punkt. Christus starb für uns, als wir Gottlose waren. Als wir in dem Zustand waren, den Paulus zu Beginn des Briefes so eindrücklich beschrieben hatte. Als Christus für uns starb, da waren wir unter Gottes gerechtem Zorn wegen aller unserer Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Wir hielten die Wahrheit durch Ungerechtigkeit nieder. Wir kannten Gott, aber wir verherrlichten ihn nicht als Gott und brachten ihm keinen Dank dar, sondern unser Herz war verfinstert. Wir gaben uns für weise aus, aber waren Narren. Wir verwandelten die Wahrheit Gottes in die Lüge und brachten dem Geschöpf Verehrung und Dienst dar, statt dem Schöpfer. Und darum hatte Gott uns dahin gegeben, in den Begierden unserer Herzen und in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht gebührt. Wir waren erfüllt mit aller Ungerechtigkeit und Bosheit und mannigfachen Sünden. Wir waren Gottes Hasser. Und all dies taten wir, obwohl wir wussten, dass wir deswegen des Todes würdig sind. Oder vielleicht kommst du ja aus einem gläubigen Elternhaus und warst immer wohlerzogen und wirktest immer fromm. Nun, dann hast du all diese Dinge genauso getan. Aber du warst noch stolz dabei und dachtest, du wärest besser als die anderen und könntest sie richten. Aber nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen hast du dir selbst Zorn aufgehäuft für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Und der Name Gottes wurde deinetwegen gelästert. All das hatte Paulus uns erklärt in den Kapiteln zuvor. Auf uns alle traf zu, was Paulus schrieb in Römer 3. Wir waren nicht gerecht, wir waren nicht verständig, wir haben Gott nicht gesucht, wir waren alle abgewichen, waren allesamt untauglich geworden, wir taten nichts Gutes. Unser Schlund war ein offenes Grab, mit unseren Zungen handelten wir trügerisch, Viperngift war unter unseren Lippen, unser Mund war voll Fluchens und Bitterkeit, unsere Füße waren schnell, Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend war auf unseren Wegen und den Weg des Friedens hatten wir nicht erkannt. Es war keine Furcht Gottes vor unseren Augen. Paulus bestätigt das auch in Epheser 2. Das haben wir auch heute Morgen schon gehört. Da schrieb er in die Gemeinde ab Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das bedeutet es, dass wir kraftlos waren, dass wir Gottlose waren. Wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Wir waren Söhne des Ungehorsams. Wir gehörten der Welt und wir gehörten dem Satan und wir waren Kinder des Zorns. Wir alle, so wie alle anderen Menschen auch. Und für solche ist Christus gestorben. Für Gottlose, für Unverständige, für Ungerechte, für Ungehorsame, die Gottes Zorn verdient hätten. Er ist gestorben für Gottes Hasser. Wie der Apostel Petrus auch schreibt in 1. Petrus 3, Vers 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Wenn Christus sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, dann müssen wir uns bewusst machen, dass zu dem Zeitpunkt, als er für uns starb, wir nicht einmal seine Freunde waren, sondern wir waren seine Feinde. Wir hassten ihn. Wir widerstrebten Gott. Wir kämpften gegen Gott mit allem, was wir taten und sagten und dachten. Und für solche widerlichen Kreaturen wie uns, die den herrlichen Gott, ihren Schöpfer, verachten, das einzig gute, gerechte, vollkommene Wesen verachten, die den, der die Liebe ist, hassen, für solche widerlichen Kreaturen ist Christus gestorben. Die Elberfelder übersetzt hier, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Das kann man so übersetzen. Dann haben wir hier noch einmal eine besondere Betonung darauf, dass Christus tatsächlich für uns gestorben ist, als wir noch Gottlose waren. Man kann aber auch anders übersetzen, wie es etwa die Schlachter tut. Da heißt es, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Ja, dann geht es Paulus hier besonders darum, aufzuzeigen, dass der Zeitpunkt, an dem Christus starb, genau der richtige, von Gott vorherbestimmte Zeitpunkt war. Paulus betont diesen Gedanken, dass das Leben und Sterben Christi genau zur rechten Zeit geschah, auch an anderen Stellen. So schreibt er etwa in Galater 4, Abvers 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Oder 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als Zeugnis zur rechten Zeit. Beides ist wahr. Christus starb genau zur rechten, von Gott bestimmten Zeit. Gott hatte alles genau so geordnet, dass zur rechten Zeit, am rechten Ort, die rechten Leute zusammenkamen, um Christus zu töten, so wie das auch die erste Gemeinde betete. Und Christus starb tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als wir noch Gottlose waren. Wie unvorstellbar. Und damit wir diesen zweiten Punkt, dass Christus wirklich für uns starb, zu diesem Zeitpunkt, als wir noch Gottlose waren, damit wir diesen Punkt besser verstehen, fährt Paulus nun fort, Vers 7. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Dann frage ich dich, für wen wärst du bereit zu sterben? Wenn es einen Menschen gäbe, der gerecht wäre, der sich immer untadelig verhalten hat, der kein grobes Unrecht getan hat, dem man nicht wirklich etwas vorwerfen kann, würdest du für ihn sterben? Wohl kaum, oder? Aber vielleicht für einen gütigen Menschen, für jemanden, der viel Gutes getan hat, der wirklich freundlich, liebenswürdig war. Vielleicht für einen Freund, der dir persönlich viel Gutes getan hat, der dir viel Güte erwiesen hat. Vielleicht könnte es jemand wagen, könnte jemand diesen Mut aufbringen, für so jemanden zu sterben. Seht ihr, als ich über diese Verse nachdachte, da fiel mir die Ballade Die Bürgschaft von Friedrich Schiller ein. Schiller war ein sehr gottloser Mensch, das ist also keine generelle Empfehlung für Schiller. Aber in dieser Ballade, da verarbeitet Schiller eine antike Geschichte aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Es geht um einen Mann namens Myros, der den tyrannischen König Dionys ermorden will. Aber er wird gefasst und zum Tode verurteilt, zum Tod am Kreuz. Aber Myros erbittet sich eine Gnadenfrist von 3 Tagen, um seine Schwester noch zu vermählen, bevor er stirbt. Sein Freund, der soll in der Zeit für ihn bürgen. Und wenn er nicht in 3 Tagen zurück ist, dann soll der Freund an seiner Statt gekreuzigt werden. Der König ist listig. Und deswegen gewährt er ihm diese Frist. Er ist sich sicher, dass Myros nicht zurückkommen wird, sondern sein eigenes Leben retten wird. Und damit würde er als noch größerer Verräter vor dem Volk dastehen. Dann wollte er also nicht nur den König töten, sondern verlässt auch seinen Freund. Myros geht also hin, vermählt seine Schwester und macht sich wieder auf den Rückweg. Aber auf dem Rückweg begegnet er allen möglichen Hindernissen. Er gerät in ein Unwetter, das den Fluss anschwellen lässt und der Fluss reißt die Brücke weg. Also springt er in die Fluten und durchschwimmt diesen reißenden Fluss mit Mühe und Not. Dann fällt er unter die Räuber und muss mit ihnen kämpfen. Und dann brennt die Sonne so heiß, dass er fast verdurstet von all der Anstrengung und der Hitze. Und als er endlich die Stadt erreicht, kommt ihm sein Sklave entgegen und sagt ihm: Lauf weg, du rettest deinen Freund nicht mehr. Er hat bis zum Ende auf deine Wiederkehr gehofft, aber jetzt ist es zu spät. Eben gerade erleidet er den Tod. So lauf weg und rette wenigstens dein Leben. Aber Myros will lieber mit seinem Freund sterben, als dass die Leute denken und als dass der König denkt, er hätte seinen Freund verraten. Sie sollen wenigstens sehen, was Liebe und Treue bedeuten. Und so läuft er zur Hinrichtungsstätte, so schnell er kann. Er sieht, wie sein Freund gerade am Kreuz hochgezogen wird. Und er kämpft sich durch die Menge und er ruft: Mich, Henker, erwürget. Da bin ich, für den er gebürget. Und dann heißt es in den letzten beiden Strophen, die lese ich uns vor: Und Erstaunen ergreifet das Volk umher. In den Armen liegen sich beide und weinen vor Schmerzen und Freude. Da sieht man kein Auge tränenleer. Und zum Könige bringt man die Wunder mehr. Der fühlt ein menschliches Rühren, lässt schnell vor den Thron sie führen und blicket sie lange verwundert an. Drauf spricht er: Es ist euch gelungen, ihr habt das Herz mir bezwungen. Und die Treue, sie ist doch kein leerer Wahn. So nehmet auch mich zum Genossen an. Ich sei, gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der Dritte. Da ist also in dieser Geschichte, in dieser Erzählung, ist jemand bereit, sein Leben zu geben für das Leben seines Freundes. Und das ganze Volk ist ergriffen von Erstaunen. Alle weinen vor Rührung. Man spricht von einem Wunder. Man erzählt es auch dem Tyrannen. Und als der das hört, da wundert er sich. Sein Herz wird erweicht und lange schaut er diese beiden verwundert an. Es ist wie ein Wunder, wenn es jemand wagt, für seinen Freund zu sterben. Das ist außergewöhnlich, damit rechnet niemand. Das ist eine Geschichte, die man sich Jahrtausende erzählt. Aber seht ihr, das, was wir in dieser Geschichte hören, das ist nicht einmal das, was Paulus meint. Denn in dieser Ballade wollte der Freund nicht sterben für Myros. Er hoffte bis zum Ende, dass Myros wiederkommt und dass er gekreuzigt wird. Und auch Myros war nicht wirklich bereit, für seinen Freund zu sterben, sondern er hatte sein Leben verwirkt. Er war bereit, für sein eigenes Verbrechen zu sterben, nämlich dass er versucht hatte, den König zu töten. Aber wenn das schon so eine Reaktion bei den Menschen auslöst, so eine Verwunderung, und das ist ja nicht nur die Geschichte, sondern diese Ballade, sie ist eine der bekanntesten Gedichte von Schiller. Viele Menschen, die diese Ballade lesen, sind genauso ergriffen und gerührt, wenn sie diese Geschichte lesen und wundern sich über dieses Wunder. Ja, wenn das doch schon solche Reaktionen den Menschen auslöst, wie erstaunlicher wäre es, wie wundersamer wäre es, wenn jemand wirklich für einen Gerechten oder einen Gütigen sterben würde. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Wenn jemand das wirklich wagt, dann ist es wie ein Wunder. Und man würde Geschichten darüber schreiben und Balladen. Und nun schreibt Paulus weiter, Vers 8. Gott aber, hier ist also ein Gegensatz, Gott aber erweist seine Liebe darin, zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Seht ihr, wie groß die Liebe Gottes ist. Nie hat man von so einer Liebe gehört. Es grenzt an ein Wunder, wenn ein Mensch stirbt für einen Menschen, eine Kreatur für eine andere, ein Sterblicher für einen anderen, ein Sünder für einen anderen. Das ist schon ein rührender Beweis größter Liebe. Das kann schon harte Herzen von Tyrannen erweichen. Das erzählt man sich Jahrtausende mit Tränen in den Augen. Das ist nichts gegen die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes übertrifft die größte vorstellbare menschliche Liebe bei weitem. Ja, diese Liebe der Menschen, sie ist eigentlich wie Dreck im Vergleich zu der Liebe Gottes. Und das zeigt sich darin, wie groß die Liebe Gottes ist, zeigt sich darin, wer gestorben ist und für wen er gestorben ist. Wer ist also gestorben? Noch einmal Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus gestorben ist. Es starb nicht einfach ein Mensch. Es starb der Sohn Gottes. Es starb nicht einfach eine Kreatur. Es starb der Schöpfer und Erhalter aller Dinge. Es starb nicht einfach ein Sterblicher. Es starb der Ewige, der das Leben ist, der den Tod nie hätte schmecken müssen. Es starb nicht einfach ein Sünder. Es starb der Gerechte, der Gute, der Heilige Gottes. Wenn ein Mensch sein Leben gäbe für einen anderen Menschen, dann sind diese beiden Leben gleichwertig. Aber das Leben Jesu ist unendlich wertvoller als alle Menschenleben zusammengenommen. Es ist wie ein Wunder, wenn ein Mensch sein Leben gäbe für einen anderen. Wie viel größer ist das Wunder, dass Christus sein Leben gibt für uns. Und zweitens, für wen ist Christus gestorben? Nochmal Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Christus starb für uns. Und wer waren wir? Wir haben das vorhin schon gesehen. Wir waren Kraftlose, Gottlose. Und nun schreibt Paulus, wir waren Sünder. Für wen würde vielleicht ein Mensch es wagen zu sterben? Schon kaum für einen Gerechten? Vielleicht jemand für einen Gütigen? Christus starb nicht für Gerechte oder Gütige. Er starb für uns. Für Kraftlose und Gottlose und Sünder. Er starb für seine Feinde. Er starb für Gotteshasser, für die, die ihn hassten. Würdest du das tun? Oh, wenn du zu denen gehörst, die vielleicht es wagen würden, für einen Gütigen zu sterben, dann würdest du für jemanden sterben, der dich liebt und den du liebst. Aber würdest du es wagen, zu sterben für einen Ungerechten und einen Grausamen, für einen Verbrecher, für deinen Feind? Würdest du sterben für den, der dich hasst? Darin erweist Gott seine Liebe zu dir, dass Christus für dich starb, als du noch ein Sünder warst. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 4, Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Bist du verwundert? Bist du erstaunt über die Liebe Gottes? Bist du zu Tränen gerührt? Ist es ein Wunder in deinen Augen, dass du weitererzählen musst, dass Gott Christus, dass er starb für einen Sünder wie dich? Erweicht das dein hartes Herz? Oder hast du es schon so viele Jahre gehört, dass du abgestumpft bist, dass es selbstverständlich ist für dich? Denke mehr nach über die unfassbar große Liebe Gottes, dass Christus starb für dich, kraftlosen, gottlosen Sünder. Du würdest das nicht tun. Kein Mensch würde das tun. Aber Christus, der Gottmensch, er tat es. Noch eine kurze Erläuterung. Wenn hier steht, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, dann bedeutet das nicht, dass wir jetzt sündlos wären. Wir wissen, dass wir alle immer noch sündigen. Aber hier geht es darum, wie wir vor Gott stehen. Das Kapitel begann ja in Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Als Christus für uns starb, da waren wir Gottlose und Sünder. Wir waren schuldig vor Gottes Gericht und sein Zorn war auf uns. Aber nun, da wir keine Gottlosen mehr sind, sondern gerechtfertigt worden sind aus Glauben, stehen wir nicht mehr als schuldige Sünder vor Gottes Gericht, sondern als Gerechtfertigte, als Gerechte, weil uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet wird. Darum geht es hier, nicht, dass wir nicht mehr sündigen würden, sondern dass wir nun nicht mehr als Sünder, sondern als Gerechtfertigte vor Gott stehen. Wir sind also in diesem Sinne keine Sünder mehr. Nun wissen wir also, wie sehr Gott uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Aber wollte Paulus nicht erklären, warum wir selbst jetzt in Bedrängnissen Hoffnung haben, weil Gott uns liebt? Also bisher hat Paulus gezeigt, dass Gott uns in der Vergangenheit geliebt hat, als Christus für uns starb. Aber wie können wir wissen, ob er uns auch heute noch liebt oder morgen? Vers 9. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Weil Christus für uns gestorben ist und wir durch sein Blut, durch den Glauben an sein stellvertretendes Sühneopfer, weil wir dadurch gerechtfertigt worden sind, werden wir auch durch Christus gerettet werden vom Zorn. Also, weil Gott seine Liebe erwiesen hat, indem Christus für uns starb und sein Blut uns rechtfertigt, können wir wissen, dass Christus uns auch vom kommenden Zorngericht Gottes retten wird. Dass sich unsere Hoffnung der Herrlichkeit Gottes erfüllen wird. Bedrängnisse sind für uns also kein Vorbote des Zornes Gottes, sondern wir wissen, dass Christus uns durch alle Bedrängnis hindurch retten wird. Und wir am Ende eingehen werden in die Herrlichkeit. Aber warum ist das so? Nun bringt Paulus die Begründung, Vers 10. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Hier kommt übrigens die vierte Bezeichnung für uns. Wir waren Feinde. Wir haben also schon gehört, dass wir kraftlos waren, Gottlose, Sünder und nun, dass wir Feinde waren. Wer würde sterben für seine Feinde? Aber Gottes Sohn ist für uns in den Tod gegangen und hat uns mit Gott versöhnt. Er hat die Feindschaft getötet und Frieden gemacht zwischen Gott und uns. Und er tat dies, als wir Feinde waren. Aber nun, da wir durch Christus versöhnt sind mit Gott, sind wir keine Feinde mehr. Habt ihr gesehen, dass all diese Beschreibungen von uns in der Vergangenheitsform stehen? Als wir noch kraftlos waren, als wir Gottlose waren, als wir noch Sünder waren, als wir Feinde waren, das war die Vergangenheit. Aber nun sind wir nicht mehr kraftlos. Nun wollen und können wir tun, was Gott wohlgefällt. Nun sind wir nicht mehr Gottlose, sondern wir sind gottesfürchtige Anbeter. Nun sind wir nicht mehr Sünder, sondern Gerechtfertigte. Nun sind wir nicht mehr Feinde, sondern Freunde. Jesus sagt in Johannes 15, Abvers 13, den Anfang hatten wir schon gehört, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt. Wenn Christus gestorben ist für uns, als wir noch gottlose Sünder und Feinde waren, wird er uns nicht viel mehr jetzt retten, da wir nun gottesfürchtige, Gerechte und Freunde sind. Und damals musste Christus für uns sterben, aber jetzt lebt er. Er ist der Lebendige, der lebendig ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Christus muss nicht noch einmal für uns den Tod leiden, sondern nun verwendet er sich lebend für uns. Etwas später schreibt Paulus in Römer 8, Abvers 33, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist da, der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und ganz ähnlich heißt es über Jesus in Hebräer 7, Vers 25, daher kann er die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Und der Apostel Johannes drückt es so aus, in 1. Johannes 2, Vers 1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Jesus ist einmal gestorben und nun ist er auferweckt und er lebt und er verwendet sich für uns beim Vater als unser Beistand, unser Fürsprecher. Und nun stellt sich die Frage, was ist schwieriger? Was ist größer? Zu sterben und sein Leben hinzugeben oder zu leben? Und sich als Beistand zu verwenden. Und was ist größer? Für seine Feinde zu sterben oder sich für seine Freunde zu verwenden? Paulus gebraucht hier ein sogenanntes Argumentum a maiore ad minus, ein Argument vom Größeren zum Kleineren, vom Mehr zum Weniger. Was ist größer? Was ist schwieriger? Zu sterben für seine Feinde? Oder sich lebend zu verwenden für seine Freunde. Natürlich das Erstere. Das hat Paulus gerade gezeigt. Wer würde das tun, dass er sterben würde für einen Feind? Das ist das Schwierigere, das Größere, das Wundersamere, das, was niemand tun würde. Und Paulus Argument ist nun, wenn Christus doch das getan hat, das Schwierigere, das Größere, dass er gestorben ist für uns gottlose Sünder und Feinde. Wenn er doch das Größere getan hat, wie sollte er dann nicht erst recht das Kleinere tun und seine Freunde retten durch sein Leben? Wir sind keine Feinde mehr, wir sind Freunde. Christus muss nicht mehr sterben. Er lebt nun und verwendet sich für uns. Verstehst du, warum du Hoffnung haben kannst und die Hoffnung dich nicht zu Schanden werden lässt? Gott liebt dich mit der größten Liebe. Er hat es ein für allemal bewiesen, als Christus starb für dich gottlosen Sünder und Feind. Und nun bist du gerechtfertigt durch sein Blut. Du bist versöhnt. Du bist kein gottloser Sünder und kein Feind Gottes mehr. Du bist jetzt ein gottesfürchtiger Gerechter und ein Freund Gottes. Und weil Christus für dich gestorben ist, als du noch sein Feind warst, wird er dich viel mehr auch jetzt retten von dem Zorn, wo du doch jetzt sein Freund bist und er nicht noch einmal sterben muss für dich. Verstehst du? Am Kreuz ist alles bewiesen worden. Die größte Liebe. Du hast keinen Grund mehr, egal in welche Bedrängnis du kommst, ohne Hoffnung zu sein, zu zweifeln an der Liebe Gottes. Er hat doch schon alles gegeben. Er wird auch den Rest noch tun. Siehst du, deswegen brauchst du keine Angst zu haben. Auch wenn du in viele Bedrängnisse gerätst. Denn Gott ist nicht mehr gegen dich. Er ist für dich. Deine Bedrängnisse sind nicht ein Vorgeschmack auf Gottes Zorngericht, sondern der Beweis, dass Gott dich liebt. Denn er will, dass du in der Bedrängnis ausharren lernst und dich bewährst und eingehst in seine Herrlichkeit und er wird dich hindurch retten. Wenn du also in Bedrängnis gerätst, dann schaue nicht ängstlich in die Zukunft und frage dich, wer weiß, was noch alles kommen wird, werde ich das wohl schaffen, werde ich wohl ausharren oder werde ich vielleicht doch abfallen, sondern schaue in die Vergangenheit. Schaue zurück zum Kreuz von Golgatha, da hat Gott seine Liebe zu dir bewiesen, ein für allemal und er ist unwandelbar, er änderte sich nicht und deshalb kannst du absolut gewiss sein, dass er dich auch durch alle Bedrängnisse hindurchtragen und dich von dem Zorn retten wird. Du wirst nicht ins Gericht kommen, du wirst eingehen in Gottes Herrlichkeit und der Beweis dafür ist das Sterben Christi am Kreuz. Da hat er dir gezeigt, dass er dich liebt. Mit der größten Liebe. Und weil er dieses größte Werk getan hat, wird er auch alles andere noch tun, was nötig ist, damit du nicht unter Gottes Zorngericht kommst, sondern in seine Herrlichkeit. Seht ihr, warum wir uns rühmen können der Bedrängnisse? Und nun schließt Paulus diesen Gedankenabschnitt ab in Vers 11. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wieder benutzt Paulus die Worte, die er schon zuvor mal benutzt hatte. Nicht allein aber das, als ob das nicht schon herrlich genug wäre. Nicht schon viel mehr, als wir eigentlich fassen könnten. Aber nun fügt Paulus noch hinzu, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Das ist der Höhepunkt. Wessen kann man sich mehr rühmen als Gottes? In den letzten Versen hatte Paulus dreimal geschrieben, dass wir uns rühmen. Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Und nun nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes. Wir Christen haben viel Grund, uns zu rühmen. Aber nicht uns selbst, niemals uns selbst, auch das hatte Paulus gezeigt, sondern wir rühmen uns Gottes und seiner Segnungen. Wir können uns also Gottes rühmen. Wir können uns rühmen, dass er uns liebt, dass er seinen Sohn hingegeben hat für uns, dass er uns führt und heiligt, auch durch alle Bedrängnisse, dass er uns am Ende verherrlichen wird und aufnehmen wird in seine Herrlichkeit. Und wieso können wir uns Gottes so rühmen? Noch einmal Vers 11, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Der Grund für all die Segnungen, die wir haben dürfen, ist unser Herr Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk. Weil er für uns gestorben ist, weil er sein kostbares Blut vergossen hat für uns, weil er auferweckt wurde und sich stetig verwendet für uns, weil wir durch ihn jetzt die Versöhnung empfangen haben, können wir uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes rühmen und können uns sogar der Bedrängnisse rühmen und mehr als alles andere, wir können uns Gottes selbst und seiner Liebe rühmen. Wie könnte ein Mensch glücklicher sein als jemand, der gerechtfertigt ist durch den Glauben an Christus? Seht ihr, die ganze Zeit geht es hier nur um Christus. Ihm haben wir alles zu verdanken. Lass uns noch einmal in diese ersten Verse des 5. Kapitels schauen. Ich lese ab Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Weiter Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, noch zum damaligen Zeitpunkt für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für einen Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Alles ist Christus. Alle Segnungen, die Rechtfertigung, der Friede mit Gott, die Gnade Gottes, die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes, die Liebe Gottes, die Versöhnung mit Gott, die Rettung vom kommenden Zorn, ja, das Rühmen Gottes selbst, alles empfangen wir von Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat alles getan. Nun lasst mich zum Abschluss kommen. Wenn Gott dich so liebt, mit der größten Liebe, zu der kein Mensch fähig ist, wenn Gott dich so liebt, solltest du ihn nicht wieder lieben. Solltest du ihn nicht lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand? solltest du ihm nicht Dank darbringen und ihn nicht verherrlichen als deinen Gott? Solltest du ihm nicht vertrauen, auch in Bedrängnissen? Und solltest du nicht dich nicht der Hoffnung der Herrlichkeit rühmen? Solltest du dich nicht deines Gottes freuen? Solltest du dich nicht deines Gottes rühmen? Lasst uns rühmen unseres Gottes und seiner Liebe, die er bewiesen hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei unser barmherziger Gott um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Und gepriesen sei unser Herr und Retter Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.